SRF 2 Kultur. Passage hier auf SRF 2 Kultur. Romang, das ist ein Familienname. Romang, das ist aber auch ein Dorf im zentralen Norden Argentiniens. Dass der argentinische Ort den Namen einer Emmentaler Familie trägt, ist kein Zufall. Jener Dr. Theophile Romang, der 1860 nach Argentinien auswandern wollte, kam dort zwar nie an, sein Name und seine Papiere aber schon. Dafür sorgte der Emmentaler Uhrmacher Peter Wingeier. Weil er auf der Flucht war, nahm er noch auf dem Weg nach Südamerika die Identität des auf hoher See verstorbenen Arztes Theophile Romang an. Dass wir hier in der Schweiz von dieser höchst abenteuerlichen Geschichte überhaupt erfahren haben, verdanken wir einer jungen Frau aus Romang, Argentinien, Malvina Soledad Berci. In der folgenden Stunde erzählt Barbara Peter die Geschichte von Malvina Soledad Berci und Theophile Romang, dem Gründer ihrer Stadt. Zusammen mit dem Autor Pedro Lenz, der diese fantastische Geschichte recherchiert und seinem Bühnenprogramm geformt hat.
El pueblo de Romang a su fundador, Dr. Teófilo Román, 23 abril de 1873. Das Dorf Román, seinem Gründer Dr. Teófilo Román, 23. April 1873.
Die Gedenktafel des Denkmals, mit dem Román seinen Stadtvater ehrt und die noch heute im Stadtpark steht, zitiert von Pedro Lenz, der diesem Mann seinerseits ein literarisches Denkmal gesetzt hat, im Bühnenprogramm Epimeiausäne. Darin zeichnet Lenz, begleitet vom Pianisten Patrick Neuhaus, die abenteuerliche Vita des Mannes nach, der als Dr. Theophile Romang in Argentinien eine Stadt begründet hatte und der im Emmental als Peter Wingeier zur Welt gekommen war.
Peter Wingeier, kaufmännisch ausgebildet, ein unruhiger Geist, Emmentaler vom Trub Schachen, einer, der immer mehr wollte, als ihm eigentlich zusteht. Einer, der immer mehr wollte, als ihm das Leben geben konnte.
Also bediente Wingeier sich selber. Als ein Griff in die Mündelkasse aufflog, machte er sich aus dem Staub und auf eine große Reise. Via Burgdorf, Olten, Basel, Köln nach Antwerpen.
Adieu, Betreibungsverfügungen. Adieu Schuldbriefe, adieu Mahnungszinsen, adieu Konkursrichter, adieu Kassenprüfstellen, ciao zusammen, salut miteinander, auf nie mehr. Ich werde mal gegangen, für euch bin ich Geschichte, für euch bin ich Passessemple, adieu miteinander, adieu. Von Antwerpen ist er nachher über den Atlantik, bis hierher auf Buenos Aires und dann von hier gerade sofort mit einem kleineren Schiff 14 Tage lang am Flussnotz der Ruf in Norden in einer Schweizer Kolonie, die dann gerade gegründet wurde, St. Carlos, Provinz Santa Fe.
Unterwegs hatte der Flüchtling Wingeier großes Glück. Auf hoher See lernte er einen Landsmann kennen, einen Arzt aus Langnau, Theophile Romang.
Der Dr. Romang. Ein erfahrener, beliebter Arzt von Langnau war mit seiner Frau unterwegs. Aber der ist gestorben. Mitten auf dem Meer aus, einfach gestorben, der Roman. Warum, weiss niemand genau. Ist einfach gestorben, einfach einmal tot gewesen. Dem seine Frau Dr. Roman, die hat dann beschlossen, sie will nicht als Witwefrau in der neuen Welt neu anfangen, nein. Sie fahre mit dem ersten Schiff gerade wieder zurück auf Europa.
Wingeier erkannte seine große Chance und überzeugte die Witwe, ihm die Papiere ihres verstorbenen Ehemanns zu verkaufen. Aus Peter Wingeier wurde Theophile Romang. Aus dem Uhrmacher aus Trubschachen der Landarzt aus Langnau.
Er hat sich der Kolonie als Dr. Romang angemeldet, das schon. Von dem Tag an hat es der Wingeier Peter nur noch in Erinnerung gegeben. Er ist gerade als Arzt eingestiegen, Kolonie St. Carlos. Diese Geschichte habe ich manchmal gehört. Er ist angestanden in Reihen im Meldebüro für Verwaltung. Name? Roman. Vorname? Theophil. Heimatort Langnau im Emmental. Geboren? 14. Mai 1828. Augenfarbe? Braun. Zivilstand verheiratet. Bekenntnis? Evangelisch reformiert. Beruf? Arzt, Dr. Med. Von dann an, also vom ersten Tag an, war es amtlich.
Es gab viel Arbeit für den falschen Arzt. Fieberkrankheiten, Entzündungen, Ausschläge, Verdauungsprobleme. Wingeier alias Romang untersuchte, er sprach seinen Landsleuten gut zu und er verordnete Kohletabletten, Chininpulver und Bettruhe.
Was muss ein Doktor können? Muss ein Doktor können operieren? Muss ein Doktor können heilen? Nein, ein Doktor muss einfach können zuhören. Ein besorgter Gring machen allem, was er sagt, ein bisschen Gewicht geben und ihm gegenüber jederzeit zeigen, dass er sein Leiden ernst nimmt. Wenn er das kann, dann kann er schon fast alles. Sag mal, Doktor. Sag ihm, Doktor. Doktor. Dr. Roman, mein Rücken. Tut's auben. Dr. Roman, mein Magen. Tut einreiben. Dr. Roman, mein Herz. Nehmt Tropfen, gäng genug Tropfen nehmen. Dr. Roman, meine Glieder. Einreiben, salben und schonen. Dr. Roman, mein Kopf. Tropfen nehmen, salben, einreiben, ablegen, bleiben liegen. Oh, Dr. Roman, wenn ihr wüsstet. Ich weiss. Sag mal, Doktor. Dr. Roman, unser Vater. Einreiben. Tut ihn einreiben. Der Doktor hat es gesagt. Der Doktor.
Das funktionierte lange. Dr. Roman konnte vielen helfen und verdiente gutes Geld. Bis eines Tages ein Aargauer daherkam. Einer, der etwas von Chemie verstand und von Biologie und der sofort erkannte, dass Roman nie im Leben ein Arzt war. Roman wagte die Flucht nach vorn, gab alles zu und machte den Neuling, Kaspar Sager mit Namen, zu seinem Vizearzt und Freund. Dieser war attraktiv und nachdem er einmal der falschen Frau den Kopf verdreht hatte, musste er kurzzeitig aus der Kolonie verschwinden. Er ritt gegen Norden und entdeckte dort den Flecken Erde, der heute Roman ist.
Mit anderthalb Tagen am inneren Flusslauf noch immer gegen Orte reitest, dann kommst du an ein bisschen Land, das grün und trocken und gut ist, leicht erhoben, aber gleich flach. Tausendmal besser als die grusige Muggenzucht, die wir hier bewohnen. Und auch daher schaust, keine anderen Siedler.
Theophil Roman war schon überredet. Kurz darauf verkündeten er und sein Assistent, sie ritten nach Süden, um Medikamente zu besorgen. In Wahrheit strebten sie nach Norden, um das neue Land genauer zu erkunden. Das war 1870. In dieser Zeit war Argentinien noch kaum besiedelt. Der Staat wollte die Entwicklung vorantreiben. Und wer es so geschickt anstellte wie Roman, konnte der Regierung das unbesiedelte Land leicht abschwatzen. Der selbstbewusste Emmentaler bekam ein Stück, das größer war als das Amt Ziegnau, also mehr als 334 Quadratkilometer. Einfach so.
Die Bedingung war nur, dass er mindestens 200 Familien ansiedelt, das Land gerecht verteilt, alles tiptop organisiert und schaut, dass eine Ortschaft gegründet und das Land bebaut wird. Hat er natürlich alles versprochen, sofort der Theophil Roman. Gehalten hat er es nie, aber Versprechen gelangt. 1873 nimmt der Volvetia alle mit, die er für Würdig anschaut, fährt mit Sack und Pack in Ort und gründet die Ortschaft Roman. Das war ein gutes Geschäft. Kannst du mir das glauben? Zuerst das Land vermessen, in der Mitte kleine quadratische Parzellen abstecken für die Wohnhäuser, dazwischen Strassen, dann die Parzellen verkaufen, sodass einfach jede Familie ihr Haus bauen kann, dann draussen am Dorf das Land wieder vermessen und jeder Familie so viel Land geben, dass sie anständig bauen können. Dann Vereine gründen. Zuerst einfach gerade einen Schützenverein. Dann einen Turnverein. Nachher eine reformierte Kirche bauen, nachher eine landwirtschaftliche Genossenschaft, nachher einen Männerchor gründen, nachher einen Frauenchor, nachher ein Jodelchörli, nachher eine Schule bauen, nachher ein Gemeindehaus, nachher einen Gemeinderat wählen.
Das Dorf, zu dessen Gründung mehr als nur ein Schwindel nötig gewesen war, entwickelte sich prächtig.
Und schon nach kurzer Zeit hat die Gemeinde Romang mehr produziert als alle Ortschaften der Umgebung. Zuckerrüben, Herdöpfel, Getreide, Reis, Mais. Es sind noch mehr Italiener gekommen, dazu Polen und Ukrainer und etwas wenig Engländer. Aber auf der Strasse hast du noch sehr viel Schweizerdeutsch gehört. Die Schweizer haben gesagt, auch durch. Und sogar das Indianerbubli, wo Ramseyer sein ist, ausgesetzt am Wegrand, haben gefunden und sie zu sich genommen und aufgepäppelt haben und auf den Namen Jakob taufen. Sogar das rothütige Ramseyer Jakobli hat geredet wie ein Emmentaler.
Romang ist stolz auf seinen Schweizer Begründer. Und neuerdings ist Romang auch stolz darauf, dass dessen Leben und Wirken von einem Schweizer Dichter in einem Bühnenstück dem Schweizer Volk erzählt wird. Dafür wurde Pedro Lenz inzwischen seinerseits geehrt. Das ist das vorläufige Ende dieser Geschichte. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wenden wir uns doch dem Anfang zu. Alles fing damit an, dass sich in Romang die junge Argentinierin Malvina Soledad Berci schon als Kind für ihre Schweizer Wurzeln zu interessieren begann und anfing, Deutsch zu lernen. Um schließlich mit 20 zum ersten Mal die 13.000 Kilometer aus der argentinischen Provinz ins Bernbier zu reisen. Schon als kleines Kind wusste sie, dass ihre Vorfahren aus der Schweiz kamen.
Ja, das war wichtig. Das hat meine Großmutter uns erzählt, weil ich wollte wissen, Berci, das ist kein argentinischer Name oder so. Und dann hat sie gesagt, die Urgroßeltern sind ausgewandert von der Schweiz, von beiden Seiten. Weil meine Großmutter heisst Gerber und mein Großvater Berci. Dann ich wollte wissen, ja, und von wo kommen die? Und das hat sie gesagt, ja, die kommen aus der Schweiz, aber dann hat nicht viel mehr erzählt und war auch kein Papier oder so Geburtsschein, von wo genau.
Dokumente hatte die Familie von Soledad Berci also keine, aber ein paar Fotos.
Haben nicht so ausgesehen wie argentinische Leute. Es waren blonde und mit hellen Augen und hellen Haut und so. Sehr traditionell aus der Schweiz.
Soledad Bercis Mutter arbeitete für eine Frau, die eng mit der Schweiz verbunden war, weil deren Mutter aus der Schweiz ausgewandert war und sie noch Berndeutsch sprach. Juanita Huber war Notarin und es gelang ihr schnell, Soledad Bercis Interesse für das Deutsche und das Schweizerdeutsche zu wecken.
Und sie hatte immer Kontakt mit Leuten hier, hat immer Briefe geschrieben und Bücher bekommen. Und dann hat auch im Dorf die für andere Leute auch übersetzt und geschrieben. Und dann einmal war sie im Garten und ich war mit meiner Mutter dort, weil ich bin aufgewachsen auch dort. Und dann hatte sie Bücher. Und dann habe ich eine genommen und angefangen oder habe ich versucht zu lesen. Und das hat mich fasziniert. Und dann hat sie bemerkt und dann hat sie gesagt, ja, wenn du willst, können wir anfangen mit Lektionen und so. Und dann habe ich angefangen, jeden Tag eine Stunde.
Zu diesem Zeitpunkt war Malvina Soledad Berci gerade mal 11 Jahre alt. Das war nicht gerade einfach und wohl insgesamt anstrengend. Aber die junge Frau strahlt übers ganze Gesicht, wenn sie von diesen Deutschstunden berichtet.
Nee, es war schön. es war eine Zeit auch, die habe ich gedacht, das ist schwierig mit Grammatik, aber dann habe ich gedacht, nein, ich kann und dann.
6 Jahre lang haben die beiden dieses Regime mit täglichem Deutschunterricht durchgehalten. Wie wichtig der Lehrerin ihre Schülerin war, lässt sich auch an ihrer Großzügigkeit ablesen.
Sie hat mir immer gesagt, wenn du fertig bist, dann gehst du einmal in der Schweiz. Das war mein Traum. Ja, so der Schnee zu schauen und zu spüren. Bei uns gibt es keinen Schnee. Und die Berge. Und dann hat sie alles organisiert und hat mir diese Reise geschenkt.
Und so kam es, dass Soledad Bertschi 2010 mit 20 zum ersten Mal in die Heimat ihrer Vorfahren reisen konnte. Selbstverständlich hat die rührige Mentorin auch dafür gesorgt, dass die junge Frau in der Schweiz gut untergebracht war. Dabei konnte sie auf einen langjährigen Bekannten aus dem Berner Oberland zählen, den sie damals, als er zum ersten Mal nach Romang gekommen war, auf das Herzlichste empfangen hatte. Peter Brechbühl. Er führt heute die Drogerie in Sigriswil und engagiert sich seit vielen Jahren für den Austausch von jungen Berufsleuten aus Argentinien und der Schweiz.
Ich wurde dort herzlich aufgenommen, in Romang. Und seither haben sich Freundschaften, Beziehungen ergeben, die über diese 28 Jahre immer gepflegt wurden.
An seine erste Begegnung mit Soledads langjähriger Förderin erinnert sich Peter Brechbühl noch lebhaft.
Ich kam mit dem Rucksack, nicht mehr ganz so taufrisch und gepflegt, in Romang an, nach einer ermüdenden Reise. Ich hatte 2, 3 Adressen von ehemaligen oder von Schweizer Bürgern bei mir, suchte mir eine Unterkunft, Hotel gab es keines. Ich fand ein einfaches Zimmer, das ich mieten konnte, ging dann zu Fuß zu einer dieser Adressen. Das war Juanita Huber, Notarin, Schreiberin, habe dort geklingelt und habe gesagt, ja, ich bin Peter Brechbühl und komme aus der Schweiz. Ein langer Blick, ein großes Strahlen, eine Umarmung, ein Kuss. Und dann hat es geheißen, ja, wo hast du dein Gepäck? Ich hatte zwar nicht viel Gepäck, einen Rucksack, und ich sagte, ach, das ist im Zimmer, wo ich eingemietet bin. Ach, das geht nicht. Sofort wurde ein Auto geschickt, mein Gepäck wurde abgeholt und du wohnst bei mir, bei Juanita Huber. Das war mein Empfang in Argentinien.
Doch dabei blieb es nicht. Man wollte dem Schweizer Gast etwas bieten. Peter Brechbühl wurde regelrecht herumgereicht.
Während den nächsten Tagen, als ich da war, hatte ich kaum eine freie Minute mehr. Ich wurde hingereicht und hergereicht. Ramseyers wollten mich sehen. Ein Schweizer ist da. Diese Firma wollen wir dir noch zeigen. Ich wurde in der Schule empfangen. Die Kinder tanzten und sangen. All das passierte mir als Unbekanntem und Unerwartetem, aber eben als Schweizer.
Kein Wunder haben die Einwohner von Romang das Herz des Sigriswiler Drogisten nachhaltig erobert. Und so war es für ihn auch keine Frage, ob er und seine Familie mehr als 25 Jahre später den Schützling von Juanita Huber aufnehmen würden.
Wir wurden vor 3 Jahren angefragt, ob sie bei uns zu Besuch kommen könnte. 3 Monate Aufenthalt in der Schweiz und wir haben sie unbekannterweise willkommen geheißen. Meine Frau hat sie anfangs Dezember am Flughafen Zürich abgeholt. Wir hatten uns vorher noch nie gesehen.
Die junge Argentinierin kam also aus dem südamerikanischen Sommer in den europäischen Winter und empfand das als pures Glück.
Und dann hat geschneit und ich war in einem Traum. Dann bin ich nach draußen gegangen, habe Schnee genommen und ja, das ist Schnee. Ja, und die Berge. Ja, dann habe ich Skifahren gelernt, weil ich konnte nicht. Und das war mühsam.
Aber nicht Luck, Luck, Wind. Und so hat Soledad Bertschi schließlich auch Skifahren gelernt.
Letzten Winter bin ich überall gewesen mit dem Ski.
Und genau so, wie man Peter Brechbühl in Romang herumgeführt hatte, wollte er ihr auch möglichst viel von der Schweiz zeigen.
Dann bin ich gekommen und dann haben sie mir der Schweiz gezeigt. Und auch die Orte, wo meine Familie kommt.
Anhaltspunkt für die Spurensuche war eine einzige 100-jährige Postkarte.
Ja, ich wusste nur, ich hatte eine Postkarte vom 1913. Und das waren Leute, die sind von Romang in der Schweiz als Besuch gekommen, haben eine Postkarte nach Hause geschickt. Und ich hatte nur diese Karte. Die wurde geschickt vom Berghöhe im Trubschachen. Und sind wir auf Berghöhe gewesen. Und ja, das Haus sieht noch wie gleich wie in die Postkarte noch.
Und auf einmal stand Soledad Bertschi Menschen gegenüber, die sie zwar nicht kannte, die ihr aber dennoch vertraut waren.
Hier sind meine Wurzeln. Hier war mein Urgroßvater. Und ja, dann habe ich die Leute angeschaut. Und die war so sehr speziell für mich, weil ich habe die Leute so, es waren ähnlich wie meine Vorfahren, oder? So blond und Bauernleute, oder? Das hat mich viel erinnert nach Hause gegeben. So habe ich gedacht, ja, die sind gleich wie uns. Das war sehr speziell.
Auch den Hof ihrer Urgroßeltern konnte Soledad Bertschi finden, mit Hilfe einer Oberländer Ahnenforscherin. Marian Vogt, ebenfalls aus Sigriswil, befasst sich in ihrer Freizeit schon jahrelang mit den Familiengeschichten im Berner Oberland. Sie half Soledad Bertschi bei der Suche nach ihren Vorfahren, den Bertschis väterlicherseits, aber auch den Gerbers mütterlicherseits. Beide sind, so viel war schon klar, Familien aus dem Emmental. Bei dieser Gelegenheit erfuhr Marian Vogt auch zum ersten Mal von einem gewissen Peter Wingeier.
Also ich habe mal gefragt, was hast du mitgebracht? Also sie hat einen kleinen Stammbaum aufgeschrieben, die Namen ihrer Eltern und Großeltern, sogar die Urgroßeltern waren da. Und dann eben die wichtige Postkarte von 1913. Das habe ich dann genau angeschaut und dann alle meine Quellen durchdacht und dann ja, habe ich dann schon gesehen, wie man vorgehen könnte, aber keine Ahnung gehabt, ob man etwas finden wird.
Und ob sie etwas fand. Doch bevor sich die beiden Frauen nach Trubschachen aufmachten, setzte sich Marian Vogt erst einmal an den Computer.
Google, Wingeier, Bertschi, Gerber, Romang. Und dann kam ganz erstaunlich im Bergstöckli eine Frau Emma Gerber, geborene Wingeier. Da habe ich gedacht, das ist doch interessant. Das nächste war dann das Telefon und im Gespräch mit der Frau hatte ich dann den Eindruck, das wäre interessant, sie mal zu besuchen. Das haben wir dann später gemacht.
Doch vorher recherchierte die Oberländer Ahnenforscherin online weiter, in der Schweiz und in Argentinien.
Das hat mich sehr interessiert und im Internet kam dann, also bei Google, ein Link zu Facebook, wo eine Frau in Buenos Aires ein Bild hatte von ihren Wingeier-Vorfahren. Das war eine Elisabeth Wingeier und sie hat auch beschrieben, das war die Schwester von Peter Wingeier. Und die war offenbar auch in Romang. Dann war natürlich das Nächste, diese Frau zu kontaktieren.
Und tatsächlich bekam Marian Vogt die erhoffte Unterstützung aus Buenos Aires. Natürlich hätte man das auch aus der Schweiz erforschen können, aber mit einem geschenkten Stammbaum aus Argentinien ging es natürlich erheblich schneller vorwärts. Doch all das Suchen im Netz und in Archiven war nur die Vorbereitung für den Besuch im Emmental. Zusammen mit der jungen Argentinierin Soledad Bertschi, die darauf brannte, vor Ort Spuren ihrer Vorfahren zu finden.
Wir sind dann dahin gefahren und haben mit der Frau gesprochen. Die war so um die 80 Jahre alt, hat sich so gefreut. Und wir haben gesehen, am Kachelofen, da stand ein Name. Und am Spiecher neben dem Bauernhof standen Namen und Daten. Und als Ahnenforscherin sind es genau die Dinge, die man will. Und die kann man dann später anhand von den offiziellen Kirchenrödeln, überprüfen, dann kommen dann weitere Namen und Generationen zum Vorschein und das war dann auch genauso.
Ein Kirchenrodel ist ein Verzeichnis, das die Kirche zu führen hatte und aus dem die Ahnenforscherin wichtige Informationen herauslesen kann.
Das sind die Bücher, wo chronologisch der Pfarrer in jeder Kirchgemeinde alle Taufen, Todesfälle, Hochzeiten und so weiter von Amtes wegen notieren musste.
Diese Daten lagern heute alle im Staatsarchiv in Bern und sind auch auf CD verfügbar. Wer recherchieren möchte, kann sie kaufen. Diese Register gehen zurück bis ins Jahr 1875. Ab dann war das Zivilstandsamt zuständig.
Ja, wir haben dann natürlich auch die Frau Gerber gefragt und dann haben wir dann anhand der Postkarte, da hatten vielleicht 5 oder 6 Leute ihre Unterschrift hingesetzt, Geschwister. Und diese Geschwister habe ich dann im Kirchenrodel gesucht, also genau diese Familie, die da auf der Karte unterschrieben hat und die Familie, die ich im Kirchenrodel gefunden habe, das ist die gleiche und das ist auch die Familie von der Frau Gerber im Bergstöckli.
Im Bauernhaus fanden sich auch noch ganz andere, konkrete Spuren der Vorfahren von Soledad Bertschi.
Dann sind wir in das Bauernhaus gegangen und dort ist ein Ofen, so ein alten Ofen. Und dort sind auch die Namen von meinen Vorfahren. Ja, es ist meine Familie, habe ich so spontan gesagt. Ich hatte nie Kontakt, aber ich fühlte mich so. Meine Urgroßeltern haben auch so wie hier gewohnt.
Bevor Soledad Bertschi zusammen mit Marian Vogt und Peter Brechbühl nach Trubschachen auf den Bauernhof der Familie Gerber gefahren war, hatte sie noch mit einem Reporter einer Lokalzeitung gesprochen. Ein Redaktor eines Reportagemagazins stieß auf den entsprechenden Artikel und kontaktierte Pedro Lenz, den Oberaargauer Autor mit spanischen Wurzeln. Sie sprachen über eine Reportage aus Romang. Dazu kam es dann nicht, aber dafür zu einem Bühnenprogramm über den Begründer von Romang. Denn Lenz machte sich alsbald tatsächlich auf in die argentinische Provinz. Doch bevor er die Reise nach Romang antrat, recherchierte auch er. Dafür surfte er natürlich erst einmal durchs Netz, um sich die grundlegendsten Informationen zur Lage und Geschichte des Ortes zu verschaffen. Dabei fand er mehr als nur Fakten und Bilder.
Roma. El lugar indicado para ellos y ahora también pensado para ellas. Pasa por su local y elegí lo que te gusta para sentirte una estrella. Toda la indumentaria de temporada y accesorios. Chrome, 3 de junio.
Wer auf die Homepage der Gemeinde Romang klickt, kommt automatisch auch zum lokalen Radiosender. Pedro Lenz, der dank seiner spanischen Mutter die Sprache gut versteht, ließ Radio Romang von nun an in seinem Büro immer wieder laufen.
Dann kam Musik, dann kam wieder eine Durchsage, sie sollen doch bitte so gut sein und ihre Regenwasserfässer gut decken, denn es habe wieder sehr viele Mücken und das Denguefieber gehe um. Dann kommt wieder eine Durchsage, die neue Ladung Düngemittel sei angekommen bei der landwirtschaftlichen Genossenschaft. Und dann wieder Lieder und Informationen übers Dorf. Und das habe ich einfach tagelang im Büro laufen lassen. Und als ich da hinkam, hatte ich schon den Eindruck, ich wüsste ein bisschen, wie es im Dorf zu und her geht.
Sich selbst vor einer Ferienreise in die Ferne umfassend zu informieren, ist heute selbstverständlich. Für die Auswanderer im 19. Jahrhundert war das aber beinahe unmöglich. Entsprechend großes Interesse erregte der Reisebericht eines Abgeordneten der Berner Regierung, der 1856 eine Gruppe Auswanderer zur Erkundung der Überfahrt und der Verhältnisse in Santa Fe begleitet hatte und dessen Aufzeichnungen 1857 veröffentlicht wurden.
Der Auswanderungszug verließ am 5. März 1856 Basel mit einem Begleiter aus dem Hause Beck und Herzog in Basel. Von Mannheim aus ging die Reise mit Dampfboot weiter bis Köln, von dort wieder mit der Bahn bis Antwerpen. Der Verlad der Kisten, Fässer und des Gepäcks der Auswanderer ging jeweils gut und rasch vorhanden. In Antwerpen benützten die Passagiere die Ruhetage bis zur Einschiffung, zur Besichtigung des Hafens, der Stadt und für Einkäufe. Das Schiff mit Namen Paket war von solider Bauart. Die Liste der Auswanderer verzeichnete Aargauer, Zürcher, Berner, Luzerner, Neuenburger, Solothurner, Thurgauer, Österreicher und Franzosen.
Aus heutiger Sicht war das Segelschiff mit einer Länge von 30 Metern nicht eben groß, doch den damaligen Passagieren erschien es überaus mächtig.
Die Auswanderer sperrten Mund und Nase auf, ob dem nun angehenden Hantieren der Matrosen, dem Klettern auf die Höhe der Masten, dem Kommando in flamändischem Kauderwelsch des Piloten, dem Lösen und Spannen der Segel. Der Wind schwellte dieselben zu bauchigen Riesen empor.
Nicht nur einmal geriet das Schiff in schwere Stürme und wurde wieder zurückgeworfen.
An Ostern dachte niemand an Eiertöpfen, denn eine Wiederholung des Sturms trat in noch stärkerem Maße ein, doch des Kapitäns muntere Laune beruhigte die Zaghaften. Er versicherte, dass keine Gefahr vorhanden sei. Trotzdem die Winde stürmten, die Wogen sich türmten, die Gebälke krachten, die Segelwerke klafften, das Geschrei der Kommandos zwischendurch tönte und das Brausen der Elemente alles verhöhnte und die Wogen fegten die Decke rein, gebot der Kapitän dringend, nur ruhig zu sein.
Doch egal, ob die Winde günstig waren oder stürmisch, das Leben auf dem Schiff nahm seinen Lauf.
Auf der Reise wurde in den ersten Tagen ein Kind geboren und feierlich von einem improvisierten Geistlichen getauft. Ein anderes Kind starb und wurde nachts im Meer versenkt. Und auch das Neugeborene, das starb nach wenigen Tagen. Als das Schiff sich dem Äquator näherte, wurde die Hitze fast unerträglich. Schatten war kaum zu finden. Das Trinkwasser wurde rar, eine warme Brühe. Die Kartoffeln wurden schlecht, der Zwieback fing an zu schimmeln. Vom langen Genuss gesalzenen Fisches traten Geschwüre auf. Durchfall war vorherrschend.
Fast 2 Monate dauerte die beschwerliche Reise über den Atlantik, verbrachten die Auswanderer also auf hoher See, bis endlich wieder Festland in Sicht kam.
Nach 52 Tagen Meerfahrt fuhr das Schiff in den La Plata-Strom ein, an Montevideo vorbei und landete am 9. Mai nachts 11 Uhr in Buenos Aires. Nach einwöchigem Aufenthalt wurden die Auswanderer mit ihrer Habe auf 3 kleine Schiffe verladen und nach Santa Fe verbracht. Von dort fuhren sie familienweise auf 2 Räderkarren in die Kolonie Esperanza und bezogen die nach und nach fertig werdenden Wohnungen.
Die Stadt Esperanza existiert auch heute noch. Sie hat 36.000 Einwohner und liegt 320 Kilometer südlich von Romang. Etwas mehr als 150 Jahre nach den Berner Auswanderern machte sich Pedro Lenz im April 2012 auf nach Romang. Auch heute noch ist das eine nicht eben komfortable Reise.
In Buenos Aires habe ich auf den Bus gewechselt nach Santa Fe, das ist die Provinzhauptstadt. Das ist eine ungefähr 7-stündige Busfahrt. Dort habe ich dann mal übernachtet und am anderen Tag bin ich mit einem klapprigeren Bus von Santa Fe in den Norden gefahren nach Romang. Und die Fahrt ist etwa 4,5 Stunden oder 5 Stunden lang und die ist für uns sehr exotisch. Da steigen immer wieder Kinder in Schuluniformen zu in den Bus, dann ist der Bus übervoll und 10 Minuten später steigen die wieder aus, irgendwo an der Landstraße, wo dann offenbar ein Schulhaus ist. Zuweilen kommt ein Landarbeiter und fährt 1,5 Stunden mit und Leute mit ganz vielen Esswaren steigen zu und wieder aus und ich glaube, es fährt fast niemand die ganze Strecke.
Bereits auf der Reise ist der großgewachsene Schweizer aufgefallen. Setzte sich im Bus jemand neben ihn, dann wirklich nur, wenn sonst nirgendwo mehr Platz frei war. Pedro Lenz interpretierte diese Zurückhaltung aber nicht etwa als Zurückweisung, sondern als Respektbezeugung. Diese lange Fahrt über Land war jedoch nicht nur im Hinblick auf den zwischenmenschlichen Umgang etwas ungewohnt, auch die Landschaft, die am Busfenster vorbeizog, war anders.
alles ist sehr, sehr flach und sehr weitläufig. Und wir Schweizer, die es gewohnt sind, immer wenn wir an den Horizont schauen, irgendwo eine Hügelkette zu sehen, für uns ist es wirklich ungewohnt. So etwas Ähnliches habe ich vor vielen Jahren noch mal in der Ukraine gesehen, aber da in Argentinien war es noch extremer. Und es ist eigentlich nicht abwechslungsreich, aber es ist beeindruckend.
Und wenn man so lange durch eine fremde Landschaft fährt, hat man auch mehr Zeit als genug, um sich allerhand Gedanken zu machen.
Ich fühlte mich da ein bisschen verloren und ich habe mir so überlegt, was wäre jetzt, wenn der Bus mich einfach da rauswerfen würde. Ich könnte mich nicht orientieren, ich wüsste nicht, wo Norden und Süden ist und müsste mich an einer Straße oder an einem Flusslauf orientieren wie die ersten Siedler.
Doch nichts Derartiges geschah und Pedro Lenz kam im strömenden Regen zwar, aber heil in Romang an.
Man kommt so in einem Busterminal an, einem ganz kleinen. Man kann sich das vorstellen wie in der Schweiz, ein ganz kleiner Bahnhof. Und da gibt es aber ein kleines Café mit einem Zigarettenautomaten und einer Toilette. Und ich kam da an, die Straße war nicht geteert, es hat stark geregnet. Und da war ein Bauer dran, einen Polizeiwagen abzuschleppen, der offenbar im Morast eingesunken war. Und da standen dann Bauer mit Pferdewagen, Polizeileute mit ihrem eingesunkenen Wagen im Regen und versuchten mit einem dicken Hanfseil den Wagen aus dem Dreck zu ziehen. Das war so das erste Bild in Romang. Also man hat so ein bisschen den Eindruck von einem Western-Film.
Dass es ein Bauer war, der Polizei zu Hilfe eilte, war natürlich kein Zufall. Romang ist bis heute landwirtschaftlich geprägt. Ein Grund, seine Siedlung genau an dieser Stelle zu realisieren, war für Romang alias Wingeier ja genau das fruchtbare Land gewesen, von dem die Landwirte bis heute profitieren.
Ich habe mal gelesen, dass Schweizer Auswanderer im 19. Jahrhundert nach Hause geschrieben haben, das Land sei so unglaublich fruchtbar, also es waren wahrscheinlich Bergler, und so unglaublich leicht zu bearbeiten, dass viele den Müßiggang frönen, weil es so einfach sei, da was rauszuholen.
Doch dieser so ertragreiche Boden und das günstige subtropische Klima mit heißen Sommern und milden Wintern bieten noch einen weiteren Vorteil. Sie erlauben der Landwirtschaft eine große Flexibilität, was die Auswahl anzubauender Produkte betrifft.
Einer hat mir gesagt, dass es sehr vom Weltmarkt abhängt. Man muss sich vorstellen, das sind riesige Felder. Und wenn der Preis für Soja sehr hoch ist, dann bauen sie Soja an. Reis bauen sie an, sie haben auch eine Reismühle da. Und überhaupt das bisschen Industrie, das sie haben, hängt direkt mit der Landwirtschaft zusammen. Es gibt eben diese Reismühle, dann gibt es eine große Abfüllerei für Bienenhonig und dann gibt es noch so eine Schlosserei für Landmaschinen.
Nicht nur, weil sich immer wieder ändert, was auf den Feldern gesät und gepflanzt wird, hat das von Schweizern gegründete Romang in der argentinischen Provinz Santa Fe nicht eben viel gemeinsam mit dem, was wir hierzulande unter einem Bauerndorf verstehen.
Das ist eigenartig, weil wir haben ja in der Schweiz eine Vorstellung von einem Bauerndorf. Ein Bauerndorf, das ist ein Dorf mit vielen Bauernhöfen und rundherum der Kuhstall oder Misthaufen und kleine Gemüsegarten und so weiter. Und Romang ist auch ein Bauerndorf, aber im Dorf drin sieht man eigentlich von der Landwirtschaft fast nichts. Denn die Leute wohnen einfach im Dorf drin und fahren dann raus auf ihre Felder. Und die nehmen die Traktore auch nicht unbedingt mit ins Dorf rein, sondern es sind kleine einfache Häuser, so quadratisch angeordnet. Und außerhalb dieser besiedelten Fläche sind dann die Nutzflächen.
Ein Dorfbild, das eigentlich eher nach einer kleinen Stadt klingt.
Das ist dann wiederum auch eigenartig, weil wir stellen uns ja bei einer Stadt vor, dass es ein paar große, wichtige Gebäude hat, eine Bibliothek oder ein Amtshaus. Und das hat es natürlich in Romang schon auch, aber das sind alles kleine Gebäude. Und nur etwa ein Drittel der Straßen sind asphaltiert. Und je nachdem, ob es ein paar Tage trocken war, dann wird es sehr staubig oder wenn es regnet, kann es sehr schlammig sein. Und man trägt den Dreck an den Schuhen mit. Und das war mir dann immer peinlich, so ins Hotel reinzugehen oder in den Gasthof. Es gibt einfach ein einziges Gästehaus, das offen ist. Und die haben mir dann gesagt, ja, mach dir keinen Kopf, das ist normal.
Vermutlich hätte sich Pedro Lenz, der Schweizer Besucher, noch ganz andere Dinge erlauben können in Romang. Dass er eigentlich als ganz gewöhnlicher Besucher hatte erkunden wollen. So hatte er sich absichtlich nicht angekündigt. Doch als Schweizer in Romang inkognito zu bleiben, ist schlicht ein Ding der Unmöglichkeit. Da spielt auch der Stolz eine Rolle, ist Petro Lenz überzeugt.
Ich würde schätzen, dass vielleicht heute noch ein Drittel der Bevölkerung Schweizer Nachnamen hat und entsprechend abstammt von Schweizer Familien, und die sind unglaublich stolz darauf und erwähnen das auch immer wieder, dass sie das Dorf gegründet haben oder ihre Vorfahren. Und umgekehrt ist es natürlich dann so, dass Leute, die nichts Schweizerisches an sich haben, sich manchmal auch ein bisschen nerven über die, über dieses Gehabe der quasi der Patrizier, wenn man so sagen will.
Deswegen gleich von einer Zweiklassengesellschaft zu sprechen, dürfte aber dennoch übertrieben sein.
Mir ist aufgefallen, es gibt keine offensichtlichen großen sozialen Unterschiede. Die Grundstücke zum Beispiel sind alle praktisch gleich groß. Es ist also nicht so, dass da der Dorfpatriarch eine Riesenvilla hat und der arme Arbeiter nichts, sondern es gibt ganz außerhalb des Dorfes gibt es noch so eine Art Favela, wird zu viel gesagt, aber so eine Art Hüttendorf, das wirklich auch Armut ausstrahlt, aber das ist relativ klein, und die Armut ist nicht, also nicht ein Elend, sondern es sind einfach Leute, die sehr wenig haben, aber genug zum Leben, das schon.
Wer dort lebt, hat kaum Schweizer Vorfahren.
Ich würde sagen, das sind die anderen, die, man sieht es auch, also es sind dann häufig Leute, die dunkler sind, eher indianischer Abstammung sind, und die Schweizer sind meistens Bauern.
Natürlich waren das nicht die Ecken, die dem Besucher aus der Schweiz zuerst gezeigt wurden. Dafür lernte er sehr schnell das offizielle Romang kennen. Zumal er von einer Romangerin unter die Fittiche genommen worden war, die über beste Verbindungen verfügte.
Die rief dann einfach an und sagte der Gemeindepräsidentin, ich komme vorbei mit einem Schweizer. Und da gibt es eine lange Warteschlange von Leuten, die irgendetwas brauchen von der Gemeindepräsidentin. Und diese Schlange hat dann meine Ortsführerin einfach ignoriert. Und wir sind dann diesen Leuten vorbei, was für mich als Schweizer ein bisschen ungewohnt war und mir auch ein schlechtes Gewissen machte.
Petro Lenz müsste kein Schweizer sein, doch er hatte ohnehin nicht viel Zeit, sich mit derartigen Überlegungen zu beschäftigen. Schließlich wurde er schon erwartet.
Also die Gemeindepräsidentin hat dann sofort Fotos machen wollen mit mir, hat mich umarmt, dann hat sie mir die Fahnen gezeigt. Sie hatte eine Fahne von Trubschachen im Emmental, einen Holzteller von 1973, den eine Delegation aus Trubschachen ihm geschenkt hatte. Und hat mir dann aber auch gesagt, dass sie die erste nicht-schweizerische, also schweizerischstämmige Gemeindepräsidentin ist. Sie ist nämlich italienischstämmig. Und bis sie gewählt wurde, waren fast immer Schweizer da am Ruder.
Nicht nur was die Gemeindepolitik von Romang anging, bestimmten und bestimmen die Schweizer, respektive diejenigen, die von den Schweizern abstammten, den Kurs. Auch wirtschaftlich entschieden diese Leute, wo es im Dorf lang gehen sollte. Dabei verhielten sich die Nachfahren nicht viel anders als ihre Vorfahren in der alten Heimat.
Es gibt so lustigerweise so schweizerische Charakterzüge, wie beispielsweise der Isolationismus oder dieses sich abschotten wollen. Das ist mir dort aufgefallen. Wir haben zum Beispiel Nachfahren von Schweizer Einwanderern voller Stolz erzählt, dass sie das Telefon nach Romang gebracht hätten. Und man mir gesagt, der und der Ramseier hat das Telefon nach Romang gebracht und alle Leute mussten zu ihm zum Telefonieren. Und das ist ihre Erfolgsgeschichte. Und die anderen, die Nicht-Schweizer, sagen dann, ja, wegen diesem Privileg oder wegen diesem Monopol des Telefons hatten wir bis 1980 keine Telefonleitungen in Romang und waren voll abhängig von diesem Telefonmann. Das ist nur so ein Beispiel, es gibt noch andere. Es heißt auch, dass ein Schweizer den Hafen gebaut hätte für Warentransport und deswegen die Eisenbahn nie nach Romang gekommen sei. Ob das stimmt, konnte ich allerdings nicht verifizieren.
Doch grundsätzlich hatten die Menschen in Romang wenig Lust, sich über Dinge auszulassen, die sie stören, stellt Petro Lenz fest.
Wenn ich mich das auf zwei, drei Leute abstütze jetzt, die mir ein bisschen erzählt haben, habe ich schon auch einen kleinen Unmut gespürt, aber nicht, wie soll ich sagen, nicht ein aufwieglerischer Unmut. Und natürlich gibt es auch bestimmt Schweizer, die Schweizer sein nicht so offensiv zur Schau tragen. Aber es ist schon, es gibt schon so ein klares Klassenbewusstsein im Sinn von, ich bin Fünftgenerationler oder Zweitgenerationler. Also die sagen dir auch sofort, mein Ururgroßvater kam aus dem Kanton Aargau. Selbst wenn sie kein Wort Deutsch sprechen und ihre eigenen Namen auf Spanisch aussprechen, ist ihnen ganz klar, wie ihre Abstammung ist.
Da erstaunt es wenig, dass auch die typisch schweizerischen Tugenden bis heute hochgehalten werden.
Ich glaube, das ist typisch für die, die ihr Schweizersein immer wieder von Generation zu Generation weitergegeben haben. Und dann geben sie sich gewisse Dinge weiter, die allen dann klar sind. Und eines davon ist wahrscheinlich die Tugend zur Pünktlichkeit. Das ist mir auch aufgefallen. Und darüber haben sogar dann Leute, die nicht Schweizer sind, in Roman Sprüche gemacht. Also die haben gesagt, das musst du um 14 Uhr bei denen sein, dann würde ich jetzt aber gehen, denn die sind immer pünktlich.
Es ist gar noch nicht so lange her, da waren die meisten Schweizerinnen und Schweizer in irgendwelchen Vereinen organisiert. Diese Tradition wird in Romang bis heute gepflegt.
Interessanterweise habe ich das als erstes gleich das Turnerzeichen gesehen. Sie haben einen Schweizer Turnverein, Sociedad Gimnastica Suiza de Romang, und sie haben einen Boccia-Verein, der von Tessinern gegründet sein soll, der auch sehr alt ist, außerdem einen Schützenverein.
Die Schützen bildeten zur Zeit der Gründung von Romang den mit Abstand wichtigsten Verein des Ortes. Galt es doch, die Kolonie zu verteidigen. Nicht nur einer der Siedler verlor sein Leben mit dem Gewehr in der Hand.
Das wenige, was ich lesen konnte über die Gründung, da steht, dass die Schweizer um diesen Theophil Romang herum das Land gekriegt haben, weil die Behörden wollten, dass möglichst viel Land besiedelt wird und gegen, sie nennen das so, gegen Indianerangriffe ein Bollwerk errichtet wird. Die Indianer haben natürlich vorher da gelebt. Die haben das nicht angegriffen, sondern die wollten ihr Territorium verteidigen. Und da haben offenbar die äußersten Dörfer wurden dann gerne an Schweizer vergeben oder die äußersten Landstriche, weil die Schweizer alle gute Schützen waren. Irgendwann müsste man dann noch nachforschen, wie das genau gewesen ist mit der Vertreibung der Indianer in diesen Gegenden. Aber das ist eigentlich ein Tabu. Ich hab darüber reden wollen und niemand wollte mir detailliert etwas sagen über die Ureinwohner dieses Landstrichs.
Wenn schon mit der Geschichte, befasst man sich in Romang viel lieber mit der Geschichte der Vorfahren. Wobei auch hier das Interesse an Schweizer Mythen wesentlich größer ist als das Interesse an den Realitäten der Schweiz zur Zeit der Auswanderer.
Die Leute, denen ich begegnet bin, haben zum großen Teil schon vor allem ihren Mythos bestätigt haben wollen. Also die haben mir in ihren Wohnungen die Bilder gezeigt von den Bergen, Bilder von Holzhäusern, von Chalets mit Geranium. Viele wollen einfach ihr Klischee bestätigt haben.
Wer aus einer Schweizer Familie kommt, weiß gewöhnlich auch einiges über das Leben seiner Vorväter, zumindest über das in der neuen Heimat. Darüber, warum ihre Vorfahren die Heimat verlassen haben und im 19. Jahrhundert nach Südamerika emigrierten, wissen sie dagegen nur sehr wenig. Dabei wäre genau dieser Teil der Geschichte mindestens so interessant, findet auch Pedro Lenz, der vor Ort in Romang auch in diese Richtung zu recherchieren versucht hatte, wenn auch vergeblich.
Es ist dann schwierig herauszufinden, ich habe das nämlich auch ein bisschen fragen wollen, wegen Romang selber. Es ist schwierig herauszufinden, sind die aus Abenteuerlust gekommen oder aus Armut, waren das Bauern oder Handwerker oder was genau für Leute waren das. Und da habe ich wenig darüber herausgefunden. Ich habe allerdings dann bei meinen anderen Recherchen herausgefunden, dass es offenbar so war, dass viele dieser Siedlungen gegründet wurden von der Schweiz aus über eine Agentur in Basel, wo die Leute genau gewusst haben, so und so viele Schreiner brauchen wir, so und so viele Bauern, so und so viele Ärzte oder Apotheker, und dann die Leute so zugeteilt haben. Dann kamen die Leute in Argentinien an und jeder kriegte ein gleich großes Stück Land und musste dann sich selber ein Haus bauen und das Geld für das Land nach und nach abarbeiten.
Oft wurden die Auswanderer auch von ihren Heimatgemeinden regelrecht in die neue Welt verschickt. In den 1850er Jahren gab es eine eigentliche, organisierte Massenauswanderung aus der Schweiz. Während die Bevölkerung stetig wuchs, wurde die Ernährung aufgrund mehrerer Missernten immer problematischer. Gleichzeitig sorgten Veränderungen in der Landwirtschaft und der parallele Übergang von der Heimindustrie zu industrialisierten Fabrikbetrieben zur Verarmung breiter Teile der Bevölkerung. Betroffen davon waren vor allem die ländlichen Unterschichten, die dank Heimarbeit bis dahin knapp überlebt hatten. Das Armenwesen stieß an seine Grenzen. Und so wurden Armengenössige vielerorts unmissverständlich aufgefordert, auszuwandern. Dafür war beispielsweise die Aargauer Regierung auch bereit aufzukommen, wie sie in einem Bericht darlegte.
Der Regierungsrat des Kantons Aargau an den Großen Rat. Aarau, den 17. Mai 1854. Bei Anlass unserer jüngsten Berichterstattung über die gegenwärtige Armennot und die allgemeinen und speziellen Mittel, ihr abzuhelfen, berührten wir unter anderem auch das Auswanderungswesen. Dieses sei ein Mittel, das sich in verdienstarmen Zeiten und bei der überhaupt vorhandenen Überbevölkerung und den daherigen Missverhältnissen zwischen Produktion und Konsumtion eigne, die Unterstützungspflicht der Gemeinden zu erleichtern, dem Mutterlande einen Abfluss entbehrlicher Kräfte zu gewähren und den auswandernden Bürgern zugleich eine bessere Zukunft in der neuen Welt zu verschaffen.
Es gab einzelne aargauische Gemeinden, die mehr als 10% der Dorfbevölkerung zur Auswanderung anhielten. Mehrere hundert Menschen emigrierten Mitte des 19. Jahrhunderts allein aus dem Aargau. In anderen Kantonen sah es nicht besser aus. Zwischen 1840 und 1900 verließen insgesamt rund 330.000 Personen die Schweiz. Die einen in Richtung Nordamerika, die anderen Richtung Südamerika. Der größte Teil davon war auf Hilfe vor Ort angewiesen. Nebst der organisatorischen und finanziellen Unterstützung bekamen sie von den Behörden auch jede Menge Tipps. Im Kanton Aargau beispielsweise wurde 1851 eine spezielle Broschüre mit guten Ratschlägen für Auswanderer gedruckt. Darin war unter anderem eine ganze Reihe von eindringlichen Warnungen enthalten.
In dem neuen Lande voll Segen angelangt, hüte sich der Ausgewanderte vor Überfüllung seines Magens. Die neue Luft, die Freude über die überstandene Seereise, die frischen Lebensmittel – reizen die Esslust dermaßen, dass dieselbe gar vielen Leuten zum Verderben wird und Väter und Mütter von ihren Kindern wegrafft. Wer auch in Amerika gesund sein will, darf seinen Begierden nicht freien Lauf lassen. Namentlich hüte er sich vor kaltem Wasser und erkältenden Früchten wie Melonen und Kornbranntwein.
Wie fremd diese Menschen sich nach ihrer Ankunft gefühlt haben müssen, ist für uns heute kaum mehr nachvollziehbar. So waren die Auswanderer für jede Unterstützung in der neuen Heimat empfänglich. Davon ist auch der Autor Pedro Lenz überzeugt, der auf Spuren des Emmentalers Peter Wingeier nach Argentinien gereist ist und ihm mit seinem Bühnenprogramm Ebemeausäne ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Wingeier, der unter dem Namen Romang einen gleichnamigen Ort im Norden Argentiniens gegründet hat, war mit Mut und Pioniergeist gesegnet. Er wusste sich auch auf unbekanntem Territorium durchzuschlagen. Doch für gewöhnliche Auswanderer wäre das eine Überforderung gewesen.
Für diese Leute war ja das unvorstellbar, sich alles in einem Land zu organisieren, wo sie niemanden haben und die Sprache nicht verstehen und nicht viel mehr wissen, als was ihnen erzählt wurde. Und natürlich gab es auch Pioniere, also Leute, die einfach auf eigene Faust mal auf gut Glück gegangen sind. Und was man nicht vergessen darf, sehr schnell haben dann die Leute, die sich etabliert hatten, Verwandte nachgezogen.
So ist auch Théophile Romang alias Peter Wingeier verfahren. Den Anfang macht er mit seiner eigenen Familie.
Romang hat vor allem seine Kinder geholt, die Frau interessanterweise nicht. Er hat die Kinder geholt, als er den Eindruck hatte, sie seien für ihn nützlich.
Weil er der Provinzregierung vollmundig versprochen hatte, mindestens 200 Familien anzusiedeln, musste er noch mehr Leute aus der alten Heimat ansprechen und über den Atlantik locken. Das hat zumindest teilweise funktioniert. Einige Emmentaler Familien wagten den Aufbruch tatsächlich. Die einen reüssierten und ihre Nachfahren bestimmen bis heute die Geschicke der Gemeinde Romang. Es gab aber auch Auswanderungsgeschichten, die weniger glücklich verlaufen sind.
Wenn ich an Lesungen bin, kommen immer wieder Leute zu mir, die sagen, mein Großvater war auch mal in Argentinien oder mein Urgroßvater war mal in Kanada. Und nach zwei Generationen sind die wieder zurückgekehrt. Also es gab es auch, es gibt sogar, ich kenne Argentinier in Langenthal, die 1990 gekommen sind also Schweizstämmige, die noch Schweizer Nationalität hatten, als eine große Krise in Argentinien war, eine große Wirtschaftskrise. Und die dann quasi in das Land ihrer Vorväter zurückgekehrt sind, als völlig Fremde.
Entsprechend schwierig gestaltete sich die Integration in der Schweiz. Auch wenn sie sich selbst als sehr schweizerisch wahrnahmen und sogar so aussahen, wurden sie eben dennoch als Fremde wahrgenommen. Dies auch, weil sie bei aller Liebe zur Schweiz von den hiesigen Gepflogenheiten so gut wie nichts wussten.
Solche Dinge beginnen ja schon bei der Nachbarschaft. Man muss wissen, dass man in der Schweiz den Kehrichtsack nicht zwei Tage vorher rausstellt und so weiter. Es gibt so viele Dinge, die man hier wissen muss. Die Obligatorien, Hunde an der Leine führen, Badkappen Obligatorium, Gurtentrag Obligatorium. All diese Dinge, das müssten die lernen. Und das ist viel für jemanden, der ein Bild hat, das vielleicht in diesen Dingen wenig zu tun hat.
Durch seine Beschäftigung mit der Geschichte der Emmentaler Auswanderer in Argentinien nach den Begegnungen in Romang gewann Pedro Lenz noch genauere Kenntnis eines gerne verdrängten Kapitels der Schweizer Geschichte. Und dabei verfeinerte sich vor allem auch sein Gespür für das Fremdsein.
Dass wir, obwohl wir nie darüber reden, ja auch einmal ein mausarmes Land waren, das die Leute zu Hunderten und Tausenden auswandern mussten, viele von ihnen nach Übersee, andere nach Russland oder in die Ukraine. Das war mir schon bewusst, aber wenn man es dann sieht, ist es nochmals was anderes, weil dann spürt man es fast physisch, was das geheißen haben muss für diese Leute.
Sein Stück «Ebeme Ausene», die Beschäftigung mit einer Schweizer Auswanderergeschichte aus dem 19. Jahrhundert, hat für Pedro Lenz denn auch einen ganz direkten Bezug zu unserer Realität des 21. Jahrhunderts.
Es wäre schon wichtig, dass wir das nicht vergessen. Gerade jetzt, wo wir ja ein Land sind, das nicht auswandert, sondern Zuwanderung hat, dass wir nicht vergessen, dass wir auch einmal in dieser Lage waren als Land. Und dass solche Dinge sich wieder ändern können. Und vielleicht, was weiß ich, müssen wir in 50 Jahren auch wieder auswandern und wären dann ein bisschen froh, wenn wir unsere Auswanderer nicht so schlecht behandeln würden, dass wir dann irgendwo mehr aufgenommen werden.
Pedro Lenz und der Pianist Patrick Neuhaus alias Hohe Stirnen. Sie spielen das Programm «Ibe mehr aus eine» weiterhin. Ein Mitschnitt des Programms ist auf CD im Handel erhältlich, ebenso das Buch «Beides aus dem Kosmos Verlag». Das war eine Sendung von Barbara Peter, Sprecher Thomas Mattis, Technik Lukas Fritz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.